Große Ziele stecken oder kleine Brötchen backen? Drei Gedanken, die wir heute Morgen hatten. Die großen Ziele des Petrus, er wollte etwas für seinen Herrn tun. Die kleinen Brötchen des Petrus, er konnte nicht so, wie er wollte. Er versagte, er verleugnete seinen Herrn, obwohl er anderes vorhatte und anderes schwor. Aber dann die großen Ziele, die Gott mit Petrus hat. Und da war zunächst mal die Ewigkeit. Das ist das ganz große Ziel, das Gott mit uns hat. Und bevor wir anfangen, darüber nachzudenken, was können wir hier in dieser Welt erreichen, muss uns klar sein, das, worauf wir zuleben, das ist die Ewigkeit. Da ist unser Zuhause. Das ist das, was uns im Alltag motivieren kann, für unseren Herrn unterwegs zu sein. Das ist die Ewigkeit. Das zweite, was in dieser Petrus-Geschichte deutlich wird, das zweite große Ziel, das Gott mit Petrus hatte und was Gott auch mit uns hat, ich glaube, das ist die Liebesbeziehung. Viele von uns wissen, dass diese Verleugnungsgeschichte des Petrus ganz eng verbunden ist mit dem, was in Johannes 21 kommt. Dort, wo der etwas resignierte Petrus wieder fischen geht, wo Jesus ihm begegnet. Und dort ist der zentrale Gedanke, wie steht es um deine Liebesbeziehung zum Herrn? Ich glaube, das ist das große Ziel, das Gott mit uns hat. Jesus konnte Petrus erst dann gebrauchen für große Ziele hier in dieser Welt, als die Motivation klar war. Deshalb möchte ich dich heute Nachmittag mal fragen, ganz persönlich fragen, was treibt dich eigentlich an in deinem Christenleben? Was treibt dich an? Kennt ihr diesen Mann hier? Dieser Mann heißt George Mallory. Er ist Brite. Oder er war Brite, er lebte von 1886 bis 1924. Er ist nicht sehr alt geworden, mit 38 Jahren kam er zu Tode. Dieser Mann war ein Bergsteiger und er war einer der besten, der talentiertesten Bergsteiger seiner Zeit. Das war sein großer Traum, das war seine große Liebe, wofür er lebte, das Bergsteigen. Wie gesagt, er war einer der Besten, der Talentiertesten. Er studierte in Cambridge und wurde dann, nachdem er beim Militär war, wurde er Lehrer. Aber seine eigentliche Liebe, die gehörte der Bergsteigerei. Und ganz besonders einem Berg, das ist dieser hier. Diesem Berg gehörte seine besondere Liebe. Das ist der Mount Everest. Der größte Berg der Welt. Ein Reporter fragte George Mallory mal, warum tun Sie das eigentlich? Warum nehmen Sie diese ganzen Strapazen auf sich, wollen da auf diesen Berg? Zur Zeit von Mallory hat noch niemand diesen Berg bestiegen. Also George Mallory versuchte die Erstbesteigung des Mount Everest. Und dann fragte mal ein Reporter, warum machen Sie das? Warum diese ganzen Strapazen? Das sind doch brutale Bedingungen da oben. Das muss man sich mal überlegen. Auf dem Gipfel des Mount Everest, da gibt es eine Durchschnittstemperatur von minus 36 Grad Celsius. Durchschnitt. Minus 36 Grad Celsius. Wenn es da mal richtig kalt wird da oben, dann kann es auch auf minus 60 Grad runtergehen. Warum macht man sowas? Warum geht man da hoch? Dort oben wurden Windgeschwindigkeiten gemessen von 285 Stundenkilometern. Warum macht man das? Warum geht man da hoch? Wenn man dort hochgeht, dann kann man schon mal von einem abrupten Schneefall überrascht werden. Und dann kann es passieren, dass an einem Tag 3 Meter Neuschnee fallen da oben. Warum macht man das? Warum geht man da hoch? Warum das Ganze? Die Antwort von George Mallory, die ist weltberühmt geworden. Vielleicht gibt es hier manche unter uns, die kennen die Antwort. Was hat er gesagt? Der George Mallory, als er gefragt wurde, warum machen Sie das? Warum die ganzen Strapazen? Warum wollen Sie da oben auf den Berg? Was hat er gesagt? Ganz einfache Antwort. Er hat einfach gesagt, weil er da ist. Oder weil es ihn gibt. Warum wollen Sie da hoch? Warum die ganzen Strapazen? Was treibt Sie an? Weil es ihn gibt. Weil es diesen 8.848 Meter Giganten gibt, weil es diesen Berg aller Berge gibt, muss es sich doch lohnen, da hochzusteigen. Wisst ihr was? Das hat eine geistliche Komponente. Wenn wir das auf unsere Beziehung zum Herrn übertragen, warum sollten wir eigentlich für unseren Herrn leben? Was treibt uns an? Ruhm? Schulterklopfen? Große Ziele, große Erfolge in dieser Welt, eine große Nummer werden im Reich Gottes, was treibt uns an? Hier müssten wir eigentlich mit George Mallory sagen, ja, weil es ihn gibt. Weil es ihn gibt, einfach weil es diesen Gott aller Götter gibt und weil er mich zu seinem Kind gemacht hat, lohnt es sich doch für ihn zu leben. Und für ihn da zu sein. Die Motivationsfrage ist eine ganz, ganz entscheidende. Was treibt dich an? Was trieb den Petrus an? Den Schlüssel haben wir hier in Johannes 21. Es wird dort ganz deutlich, nach der Niederlage, die Petrus erlebte. Er versagte, er merkte, aus eigener Kraft kann er nicht seinem Herrn folgen. Da legt Jesus ganz besonderen Wert auf die Liebesbeziehung zwischen ihm und Petrus. Ich glaube, dem Petrus wurde schon vorher vergeben. Das wird zwar so deutlich nicht gesagt, aber ich glaube, direkt nach seinem Versagen, direkt nach der Verleugnung, da lesen wir, dass Jesus ihn anschaut und dass er dann diesen Ort verlässt und bitterlich anfängt zu weinen. Bitterlich anfängt zu weinen. Ich glaube, dass das der Punkt ist, wo er die Buße tut, wo er erkennt, dass es verkehrt gewesen ist, was er dort tat, wo er vielleicht auch um Vergebung gebeten hat und wo die Beziehung schon wieder rein war. Die Vergebung, glaube ich, ist schon da gewesen. Aber die entscheidende Frage ist, kann Gott einen Versager gebrauchen? Kann Gott einen Versager gebrauchen? Die einfache Antwort lautet ja. Natürlich. Natürlich kann Gott einen Versager gebrauchen. Denn Jesus wurde von dem Versagen des Petrus nicht überrascht. Jesus hat es ihm ja vorausgesagt. Noch bevor Petrus versagte, hat Jesus ihm gesagt, das wird passieren. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus wusste ganz genau, worauf er sich einließ, als er den Petrus in seine Mannschaft holte. Er wusste das ganz genau. Er ist nicht überrascht worden von dem Versagen. Das ist nicht so, dass Jesus plötzlich dachte, oh, das habe ich von Petrus aber gar nicht gedacht. Also das hätte ich von ihm ja gar nicht erwartet. Ich dachte, ich bekomme eine Führungspersönlichkeit in meinen Jüngerkreis und dann versagt er so kläglich. Nein. Jesus wusste, worauf er sich einlässt, wenn er diesen Petrus in seine Mannschaft holt. Jesus wusste, worauf er sich einließ, als er dich und als er mich zu seinen Kindern machte. Hat er ganz genau gewusst. Jesus hat dich und mich nicht zu seinen Kindern gemacht, weil wir so besonders leistungsfähig wären, weil er an uns so große Führungspersönlichkeiten hätte, weil er von und an uns so große Persönlichkeiten in seiner Mannschaft hätte. Nein, er hat uns aus Liebe zu sich gezogen und ihm war ganz bewusst, dass er damit Versager auch in seine Familie holte. Und soll ich euch was sagen? Auch mit Versagern, vielleicht sogar gerade mit Versagern, kann Gott sein Reich bauen. Ich weiß nicht, wie das früher war, als ihr noch, wir sind ja alle noch jung hier, aber wie das war, als wir noch jünger waren, als wir es jetzt gerade sind. Erinnert euch mal so ein bisschen zurück an eure Kindheit. Habt ihr auch Fußball gespielt gerne früher? Also ich hab sehr gerne Fußball gespielt und immer wenn wir so als junge Burschen beieinander waren und wir haben versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, dann ging das immer nach dem gleichen Verfahren. Dann zwei wurden dann genommen, die stellten sich so 4-5 Meter auseinander und dann ging man aufeinander zu. Wir nannten das immer Tipptopp, dann wurden so die Füße aneinander gesetzt, ne, dann ging man aufeinander zu und wer gewann, der durfte anfangen zu wählen. Und derjenige, der gewann, der hat natürlich erstmal sich einen guten Torwart in die Mannschaft geholt, das war klar. Danach wurden dann natürlich je nach Leistungsstärke erstmal die Besten rausgepickt und so ging das immer weiter. Ich weiß nicht, ob euch das mal passierte, dass ihr bis zum Ende stehen bliebt. Das ist keine so einfache Sache, das ist emotional nicht so leicht zu verarbeiten. Vor allem, weil in der Regel läuft das dann ja so ab, dass du nicht dann klammheimlich noch als Letzter vielleicht in die Mannschaft gewählt wirst, die gerade drankommt. Dann passiert es ja manchmal so, und das ist dann der Super-GAU, dann stehst du da alleine noch auf der Wiese. Ne? Beide haben schon vorher alle rausgewählt, du stehst da nur noch ganz alleine und die Person A ist dran mit Wählen, guckt dich an, zögert 2 Sekunden und sagt dann noch zu der anderen Mannschaft, ach komm, nimm du den, ne? Wir sind genug. Und dann andere, ach nein, nimm du den, komm, ne? Nein, nimm du, dann geht das so hin und her und du stehst da. Oh, ja, Leute, solche Erinnerungen wird man nicht mehr gut los. Ne? Aber tatsächlich, irgendwie ist dir ja auch klar, dich will keiner so richtig in der Mannschaft haben. Alle denken, du bist nicht zu gebrauchen da in der Mannschaft. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor, das ist dir zigmal passiert, 10, 15, 20 Mal immer wieder passiert. Und dann stehst du wieder da auf der Wiese, 20 Jungs beieinander, die beiden haben gerade angefangen zu wählen und du hast dich schon darauf eingestellt, ich bin wieder der Letzte, der da auf der Wiese steht. Und plötzlich fängt die Person an zu wählen und sagt, als Erstes nehme ich den Matthias. Und du guckst dich um und sagst, das darf doch nicht wahr sein. Mich? Was will der mich denn in seiner Mannschaft haben? Aber dann gehst du überglücklich dahin und was dir dann durch den Kopf geht, ist wahrscheinlich der Gedanke, ja, der muss sich das leisten können. Der ist so gut, dass er sogar mit mir in der Mannschaft sich eine Chance ausrechnet. Ja, soll ich dir was sagen? Dass Jesus dich und mich in seine Mannschaft geholt hat, das hat ganz allein damit was zu tun, dass Jesus natürlich über allem steht und dass Jesus nicht abhängig ist von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Leute in seiner Mannschaft. Er hat uns erwählt aus Liebe und er hat dich und mich gewollt. Nicht, weil ich noch als Letzter da stand und noch übrig blieb. Nein, er hat mich gewollt. Das ist das Großartige an ihm. Er kann es sich leisten, mit mir, mit einem Versager in der Mannschaft zu arbeiten. Und das erlebte der Petrus. Als Jesus dem Petrus sagte, du wirst mich verleugnen, hat Jesus nicht sofort über eine Alternative nachgedacht. Nein, Petrus blieb seine erste Wahl. Und hier in Johannes 21, da macht Jesus ganz besonders die Liebesbeziehung zwischen ihm und Petrus fest. Da fragt er den Petrus nicht nach Leistung, sondern er fragt nach Liebe. Jesus sucht nicht in erster Linie die Hochbegabten, auch nicht diejenigen, die ihm viel versprechen, sondern Jesus sucht diejenigen, die ihn lieben. Und deshalb müssen wir heute Nachmittag über diesen Gedanken, müssen wir diesen Gedanken noch weiter vertiefen. Wie steht es um meine und um deine Liebesbeziehung zum Herrn? Das ist eine Thematik, die ist unheimlich breit. Die will ich nicht durch die ganze Bibel verfolgen. Wir gucken uns Johannes 21 an und nehmen mal 3 Gedanken aus diesem Text. Was bedeutet eigentlich Liebesbeziehung zu Jesus? Erster Gedanke wird lauten, Liebe staunt über den anderen. Zweiter Gedanke wird lauten, Liebe muss sich nicht beweisen. Und der 3. Gedanke lautet, Liebe folgt nach. Also diese 3 Dinge noch. Liebe staunt über den anderen, Liebe muss sich nicht beweisen und Liebe folgt nach. Liebe staunt über den anderen. Das ist in der zwischenmenschlichen Liebesbeziehung so. Wenn 2 Personen sich ineinander verlieben, dann beginnt man übereinander zu staunen. Man entdeckt die Qualitäten an dem anderen und man beginnt zu staunen. Ich glaube, dass in Johannes 21 deutlich wird, Jesus begegnet den Petrus, damit der Petrus über ihn staunen lernt. Wie komme ich darauf? Petrus sollte hier geöffnete Augen für die Größe und für die Gottheit Jesu bekommen. Viele von uns kennen die Geschichte. Petrus geht fischen, deprimiert, weiß nicht recht, was er mit seiner Zeit anfangen soll, sagt, komm, ich gehe fischen und einige gehen mit. Und dann sind sie dort auf dem See und sie fangen nichts. Plötzlich steht Jesus am Ufer. Sie erkennen ihn zunächst nicht. Und Jesus sagt ihnen, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Was ist das für eine Forderung? Werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Für den Sachverstand eines Fischers nicht nachvollziehbar. Aber er tut's. Er tut's. Er wirft die Netze aus und ein Wunder geschieht. 153 Fische. Netze sind voll. Jesus tut ein Wunder und in dem Moment macht es im Kopf von Petrus Klick. Und er weiß, wen er da vor sich hat. Warum weiß er das? Weil Petrus sich zurückerinnert an eine Geschichte, die einige Jahre zurückliegt, überliefert in Lukas 5. Dort passierte Ähnliches. Dort hat Jesus den Petrus berufen, nicht genau in der gleichen Art und Weise, aber ganz ähnlich. Petrus hatte nichts gefangen über Nacht. Und da kommt dieser Jesus und sagt ihm etwas, was für den Sachverstand eines Fischers überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Wirft die Netze dort aus, wo das Wasser tief ist. Und auch damals hat Petrus überlegt und hat gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und er hat ein Wunder erlebt. Er hat ein Wunder erlebt. Die Netze waren voll und darin hat er die Größe und die Macht Jesu gesehen. Das ist ganz interessant. In Lukas 5, als Petrus diese vollen Netze sieht, da wird ihm plötzlich deutlich, mit wem er es zu tun hat. Mit Gott selbst. Und er sagt dazu, Jesus, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ähnliches passiert hier. Petrus erinnert sich zurück, genauso ist es damals gewesen. Damals bei meiner ersten Berufung, als Jesus mich in seinen Dienst nahm, genau das Gleiche. Und hier wird ihm wieder die Größe Jesu vor Augen gemalt. Daran erkennt Petrus den Jesus. Und er bekommt wieder neu geöffnete Augen für die Größe Gottes, genau wie damals. Und das ist der erste, der wichtige Punkt. Liebe staunt über den anderen. Liebe nimmt bewusst diese Größe Gottes wahr und fängt wieder neu an zu staunen. Ich glaube, du kannst keine tiefe Liebesbeziehung zu Gott haben, wenn du nicht lernst, über seine Größe zu staunen. Wann hast du das letzte Mal über die Größe Gottes gestaunt? Wann habe ich das letzte Mal über die Größe Gottes gestaunt? Wann ist die Zeit, das letzte Mal, die ich mit Gott verbrachte, zu einer Staunzeit geworden? Nicht nur zu einer Zeit, die ich abgearbeitet habe, sondern die zu einer Staunzeit geworden ist. Staunen über die Größe Gottes. Können wir das eigentlich noch? Meine Frau und ich, wir sind in der Regel schon von Weitem zu erkennen. Das liegt daran, dass zwischen meiner Frau und mir genau 36,5 Zentimeter Größenunterschied liegen. Das ist nicht wenig, 36,5 Zentimeter Größenunterschied. Also meine Frau ist kleiner als ich. Also diese Richtung. Ich habe euch mal ein Familienbild mitgebracht. Also da sind wir, 36,5 Zentimeter, das ist nicht wenig. Wisst ihr was, als meine Frau und ich befreundet waren, wir waren noch nicht verlobt, da kann ich mich gut noch an die Szene erinnern, wir waren in einer Gemeinde und eines Tages kam ihre Oma zu Besuch, die hatte mich vorher noch nicht kennengelernt und das ist ja immer spannend. Ne, man ist frisch befreundet, man lernt so die Familie kennen, Eltern, irgendwann kommen auch die Großeltern dazu. Also da kam die Oma meiner Frau. Sie kam zum Gottesdienst und ich hatte in diesem Gottesdienst gerade ein bisschen Verantwortung. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie stand ich mal vorne während des Gottesdienstes und sie saß ganz hinten, meine Frau neben ihr. Und irgendwann ging ich dann mal nach vorne und dann flüsterte meine Frau dann ihrer Oma ins Ohr, so, der ist es. Ja. Und das Erste, was dann die Oma meiner Frau zu ihr sagte, oh Mann, ist der groß. Und das Zweite, was sie sagte, wie willst du den denn satt kriegen? Ja. Ja, so kam ich in die Familie rein. Ne? Oh Mann, ist der groß. Wie willst du den denn satt kriegen? Das heißt, meine Oma, die Oma meiner Frau, staunte nicht schlecht, als da jemand vor ihr stand, 36,5 Zentimeter größer als ihre Enkelin. Wenn 36,5 Zentimeter uns schon zum Staunen bringen können, ja Leute, wie viel mehr müsste die Größe Gottes uns zum Staunen bringen? Was, ihr habt hier gestaunt? Vielleicht gar nicht so sehr, ne? 36,5 Zentimeter regt euch vielleicht nicht so groß zum Staunen an. Dann vielleicht das nächste Bild. Wie wär's damit? Dieser Mann heißt Robert Wadloff. Er gilt als der größte Mensch der modernen Zeit. Er lebt in den 50er Jahren. US-Amerikaner, er ist inzwischen verstorben. 2,72 Meter groß. Da kann man schon staunen. 2,72 Meter. Aber Leute, ich bin 1,90, 82 Zentimeter, da kann man schon staunen. Aber wenn man über 82 Zentimeter staunt, wie viel mehr müssten wir über die Größe Gottes staunen? Warum haben wir das verlernt? Warum haben wir so wenig solche Momente, wo wir über die Größe Gottes staunen? Wir nehmen die Größe Gottes in der Schöpfung wahr. Wann bist du das letzte Mal aus der Tür getreten? Hast draußen die Schöpfung betrachtet und hast gestaunt über die Größe Gottes? Wann hast du das letzte Mal Gottes Wirken in deinem Leben bewusst wahrgenommen und hast gestaunt über die Größe Gottes? Gott handelt im Leben seiner Kinder. Warum staunen wir nicht mehr? Uns persönlich fällt das so schwer. Ich spreche jetzt von meiner Frau und von mir. Und deshalb haben wir uns das angewöhnt, ein Buch zu führen. Wir haben so ein kleines Buch zu Hause, da schreiben wir immer die Dinge auf, die wir bewusst mit Gott erleben. Besonders die Dinge, wo wir sagen, da konnten wir so richtig staunen über die Größe Gottes, weil wir wissen, wie vergesslich wir sind, das wird aufgeschrieben. In unserem Hauskreis machen wir das auch so. Wir schreiben Gebetsanliegen auf, das ist dazu da, dass wir sie nicht vergessen und irgendwann wieder über die Größe Gottes staunen können. An dem, was er an uns getan hat. Liebe staunt über den anderen. Große Ziele auch in dieser Welt zu setzen, kannst du nur, wenn deine Liebesbeziehung wächst zum Herrn und das bedeutet, über ihn zu staunen. Erster Gedanke. Der zweite Gedanke. Liebe muss sich nicht beweisen. Auch das finden wir hier im Text. Liebe muss sich nicht beweisen. Viele von uns wissen, dass nach dem Fischfang Jesus den Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Bei der ersten Frage, die Jesus stellt, gibt es noch einen Zusatz. Nicht einfach nur, hast du mich lieb? Ich lese mal Vers 15 in Kapitel 21. Da heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und damit meint er die anderen Jünger. Liebst du mich mehr als diese? Merkwürdige Frage. Aber das ist der wunde Punkt bei Petrus. Petrus, der in der Vergangenheit versucht hat, sich zu profilieren, vielleicht sogar auf Kosten der anderen. Er hat lauthals gesagt, auch wenn alle dich verlassen, ich nicht. Alle werden gehen, ich bin besser. Noch an einem anderen Punkt wird das deutlich. Kurz vor diesem Gespräch, was Jesus mit Petrus hatte und wo Jesus ihm sagte, du wirst mich dreimal verleugnen, kurz vorher hat eine Diskussion unter den Jüngern stattgefunden und sie haben ziemlich intensiv und engagiert diskutiert, wer ist der Größte unter uns? Ihr müsst das mal nachlesen. Vergleicht mal die Evangelien miteinander. Kurz vor diesem Gespräch sitzen da die Jünger und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich darüber auszutauschen, wer ist der Größte unter uns? Liebe muss sich nicht beweisen. Liebe muss sich nicht beweisen. Ich muss nicht besser sein als die anderen. Ich muss nicht besser, größer, schöner, reicher, begabter, intelligenter sein als die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Aber ihr Lieben, wie häufig sind das Diskussionen, die uns in unseren Gemeinden bewegen? Wie häufig bringt das Christen auseinander, weil sie irgendwie versuchen, gabenmäßig ihre Klingen zu kreuzen und versuchen rauszufinden, wer ist der Bessere? Wer macht die bessere Kinderstunde? Wer kümmert sich besser um Menschen? Wer macht die bessere Gottesdiensteinleitung? Wer singt besser? Wer ist reicher? Wer ist schöner? Wer ist begabter? Solche Diskussionen hindern unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Und da müssen wir bei uns anfangen, nicht bei dem, der die Diskussion mitmacht, sondern bei uns. Ich muss mir sagen, meine Liebesbeziehung zu Jesus, die muss so tief sein, dass ich mich in meiner Liebe nicht beweisen muss. Dieser Konkurrenzkampf, den die Jünger Jesu erlebten, der kommt sogar ein bisschen hier in Johannes 21 durch. Also nachdem Jesus den Petrus so richtig wieder auf die Spur gesetzt hat, da passiert es ihm doch wieder, dass er irgendwie daran interessiert ist, was passiert mit dem Johannes. Da kommt er irgendwie doch nicht ganz aus seiner Haut. Ab Vers 20. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Interessante Formulierung an dieser Stelle, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Jesus muss Petrus da nochmal scharf zurechtweisen und muss ihm sagen, guck nicht so sehr auf andere. Es geht um deine Liebesbeziehung zu mir. Wie steht's damit? Und das müssen wir uns heute Nachmittag gefallen lassen, dass wir uns fragen lassen, wie steht es um meine Liebesbeziehung zum Herrn? Wer sich geliebt weiß, der muss sich nicht beweisen. Wer Liebe erst gewinnen will, der muss sich beweisen. Aber Leute, wir brauchen die Liebe Gottes nicht zu gewinnen. Wir müssen uns nicht anstrengen, um die Liebe Gottes zu gewinnen. In Römer 5, Vers 8, da schreibt Paulus einen Satz, der müsste uns umhauen. Dort heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gottes Liebe richtet sich auf Sünder. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich muss nicht besser werden, um seine Liebe zu gewinnen. Gott liebt Sünder. Du bist geliebt und du bist angenommen, so wie du bist. Vorsicht! Gott will dich nicht lassen, so wie du bist. Natürlich. Aber du bist so geliebt und so angenommen, wie du bist. Liebe muss sich nicht beweisen. Aber Liebe lässt einen auch nicht so bleiben, wie man ist. Und deshalb der letzte Punkt. Liebe folgt nach. Liebe staunt über den anderen. Liebe muss sich nicht beweisen, aber Liebe setzt sich auch in Bewegung. Liebe folgt nach. Hier fällt etwas auf. Dreimal fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Die Antwort von Petrus fällt immer irgendwie gleich aus. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann fällt auch die Antwort Jesu darauf immer wieder ähnlich aus. Weide meine Lämmer. Kümmere dich um meine Herde. Das heißt, Jesus setzt ihn in den Dienst und sagt ihm, geh voran. Geh als Hirte der Herde voran. Und dann fällt ganz besonders auf, dass Jesus aber eigentlich von Petrus erwartet, dass er ihm nachfolgt. In Vers 19 sagt Jesus zu ihm 19b, als er aber dies zu ihm gesagt hatte, spricht er zu ihm, also zu Petrus, folge mir nach. Ja, was denn jetzt? Nachfolgen oder vorangehen? Ja, beides. Jesus möchte, dass Petrus der Herde vorangeht, aber das geht nur, wenn Petrus gelernt hat, nachzufolgen. Du kannst nur vorangehen im Reich Gottes, wenn du gelernt hast, nachzufolgen. Hinter Jesus zu bleiben, ihm nach, dicht an ihm dran zu bleiben. Wer ein Hirte, wer also verantwortlich sein will für Menschen, wer ein Hirte im Reich Gottes sein möchte, muss nachfolgen können. Wer Hirte sein möchte, muss Schaf sein können. Hirte und Schaf sein, das lässt sich nicht voneinander trennen. Ein guter Bekannter von mir hat das mal so ausgedrückt in Form einer Frage, finde ich ganz bedenkenswert. Hast du Bock, ein Schaf zu sein? Jesus schickt dich anderen Menschen voran, dort in deinem Aufgabenbereich, in der Gemeinde, in deiner Familie oder wo auch immer. Und die große Frage ist, hast du Bock, ein Schaf zu sein? Hast du es gelernt, nachzufolgen? Was heißt das, nachfolgen? Kleine Punkte, was das heißen könnte. Nachfolgen heißt erstmal auf Jesu Wort hin etwas zu tun. Petrus hat das gemacht beim Fischfang. Jesus sagt, wirf das Netz zur rechten Seite aus. Oder Lukas 5, fisch dort, wo das Wasser tief ist. Und Petrus sagt, auf dein Wort will ich es machen. Das ist Nachfolge. Das Wort Gottes nicht in Zweifel ziehen, sondern sagen ja, weil es dort steht und weil Gott es sagt, tue ich es. Mein Sachverstand sagt mir vielleicht was anderes, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Nachfolge heißt auch, in der Nähe zu bleiben. Ich kann Jesus nur folgen, wenn ich in seiner Nähe bleibe. Wenn ich ihm auf den Fersen bleibe. Wenn ich seine Nähe suche, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich Gott im Gebet suche, Bibel lesen, das gehört dazu. Nachfolge heißt, in der Nähe zu bleiben. Bleib ihm auf den Fersen. Verliere nicht aus den Augen. Bleib dicht bei ihm. Wenn wir das tun, ich glaube, dass dann eine Veränderung in unserem Leben stattfinden kann. Nachfolge verändert. Jesus auf den Fersen bleiben verändert. Jesus auf den Fersen bleiben macht auch aus Versagern nach und nach Nachfolger, die Jesus Ehre machen. Die Nähe Jesu kann dich gar nicht unverändert lassen. Das geht gar nicht. Aber wenn du die Nähe Jesu nicht suchst, wirst du auch nicht verändert. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du braun werden willst im Sommer, also wenn das dein Schönheitsideal ist und du möchtest gerne braun werden, dann tu das mit Sachverstand. Aber das ist heute Nachmittag nicht mein Thema. Aber wenn du braun werden möchtest, ja, dann musst du da sein, wo die Sonne ist. Du kannst dich nicht der Sonne entziehen und dich nach ein paar Jahren beschweren, dass du immer noch nicht braun geworden bist. Wenn du irgendwo auf der Wiese liegst und liegst gerade in der Sonne und die Sonne zieht weiter und nach einer halben Stunde werfen die mächtigen Bäume, die dabei stehen, dann ihre Schatten auf dich. Ja, was bringt es dir dann, liegen zu bleiben und irgendwann darüber zu lamentieren, dass du nicht braun geworden bist? Du musst deine Sachen packen und hinterhergehen und dich dann da wieder hinlegen, wo die Sonne ist. Aber wenn du da bist, dann wird dich das im Lauf der Zeit verändern. Die Nähe Gottes verändert, Nachfolge verändert und macht aus Versagern nach und nach Menschen, die Gott Ehre machen. Ihr Lieben, große Ziele stecken oder kleine Brötchen backen, das war unser Thema. Große Ziele stecken oder kleine Brötchen backen, das geht nur, wenn wir uns die Ziele Gottes zu eigen machen. Sich wie ein Supermann hinzustellen und zu sagen, jetzt alles für den Herrn und die Ärmel hochzukrempeln und die Welt für den Herrn zu gewinnen, daraus wird nichts. Steck dir das bitte nicht als Ziel, die Welt für den Herrn zu gewinnen, sondern steck dir zum Ziel, die Liebesbeziehung zu Jesus zu vertiefen. Und das andere kommt. Das andere kommt dann. Natürlich, Jesus hat seine Jünger berufen, damit sie die Welt für ihn erreichen. Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und da sagt Jesus zu einem, der kurze Zeit, der dort also im Hof vom Hohenpriester nicht den Mut hatte, den Mund aufzumachen und sich zu Jesus zu bekennen. Aber Jesus sagt vorher auch, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Steck dir nicht zum Ziel, die Welt für Jesus zu gewinnen, sondern steck dir zum Ziel, die Liebesbeziehung zu ihm zu vertiefen. Ich bin überzeugt, der Rest kommt nach. Dann kann uns Gott auch zu großen Zielen führen, auch in dieser Welt. Dann werden wir uns an der Ewigkeit freuen, an dem großen Ziel, was Gott uns vor Augen gestellt hat. Und wir können hier mit einer großen Überzeugung und mit großer Freude für ihn unterwegs sein. Der Herr segne uns dabei, dass uns das gelingt. Im Grunde genommen geht es hier nur um das größte Gebot, das im Neuen Testament formuliert ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und dann kann er und wird er auch dein Leben gebrauchen, in deiner Familie, in deinem Beruf und in deiner Gemeinde. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für das Beispiel von Petrus. Wir danken dir von Herzen, dass wir dort sehen, dass Petrus kein Übermensch war. Er war ein Mensch, wie wir es sind, die wir heute auch hier beieinander sind. Vielleicht sogar mit beiden Facetten. Große Pläne zu haben, aber dabei auf die eigene Kraft zu setzen und dann auch zu versagen, das kennen wir alle nur zu gut. Aber wir danken dir von Herzen, lieber Herr, dass du uns nicht zu deinen Kindern gemacht hast, weil wir so gut wären, weil wir dein Reich auf unseren Schultern tragen könnten, sondern du hast uns als Sünder geliebt, hast deinen Sohn gegeben für uns und hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Da müssen wir uns deine Liebe auch heute nicht verdienen mit den großen Versprechungen, die wir vielleicht auch bei Petrus sehen, sondern schenk uns eine tiefe Beziehung zu dir, dass wir die Liebe, die du uns erwiesen hast in Christus, dass wir sie dir erwidern und dass daraus unser Leben geprägt wird. Du weißt, wie schwer uns das fällt, dir nachzufolgen im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, in diesen vielen Lebensbereichen, in denen wir stecken. Aber wir beten, dass du unser Herz neu warm machst für deine Liebe und dass das dann ausstrahlt, auch in alle anderen Lebensbereiche, mit denen wir zu tun haben. Du kannst das schenken. Darum beten wir, danke, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. So kannst du auch an uns arbeiten und kannst uns verändern. Herzlichen Dank dafür. Amen.